Hallo und willkommen bei Ofenkäse Crimes, dem True Crime Podcast für Ofenkäse und andere Sünden. Totschlag.
Ja, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die eingeschaltet haben. Ich darf euch recht herzlich zu dieser Folge Ofenkäse Crimes begrüßen. Und neben mir sitzt wie immer die liebevolle
Kathi. Ich habe eine Frage. Wer sind denn Zuhörer, Zuhörerinnen und alle, die eingeschaltet haben? Bären,
ja,
Esel?
Man weiß es ja nicht. Wir sind ziemlich beliebt in der Esels-Community, wie ich höre.
Patron, wie geht's dir?
Dem Patron geht's gut. Don Raphael ist am Start.
Ich nerv Raffi.
Wie geht es Donna Katrina?
Ja, mir geht's gut. Ich nerv Raffi schon die ganze Woche. Ich habe Narcos angefangen und lebe nur noch in der Pablo Escobar-Welt und in der Narcos-Welt. In den Kartellen lebe ich.
Das ist richtig. Ich musste mir schon gefühlte 80 Mal die Titelmelodie anhören. In den letzten Tagen.
Soll ich mal singen?
Nee, besser nicht, weil sonst werden wir verklagt.
Ich erinnere nur kurz dran, dass ich auch kurz dachte, ich wäre Mitglied vom Drogenkartell, als Interpol mir einen Fake-Anruf gab und ich gedacht habe, jetzt
ja,
haben sie mich
super,
an der Eier.
Ja. So, das ist aber schon ein gutes Stichwort, Narcos, denn du hast ja diese Woche eine Umfrage gemacht, wo die Zuschauer und Zuschauerinnen denken, dass es hingeht.
Die meisten haben aber Australien getippt.
Ja, tatsächlich. Aber das stand doch gar nicht mit drauf.
Doch.
Ich dachte, Südafrika habe ich angegeben und Süddeutschland.
Ja, ich habe irgendwas anderes genommen, hast du mir
gesagt. Na gut.
Sorry.
Jedenfalls geht es heute nicht nach Australien, nicht nach Süddeutschland und auch nicht nach Südafrika, sondern nach Südamerika. So, Kathi, rat mal, in welches Land wir heute gehen. Denn da gibt es ja doch ein paar. Ich glaube, du weißt es schon.
Kolumbien.
Nee.
Mexiko.
Nein.
Chile.
Das flächenmäßig größte Land in Südamerika.
Musst du mich jetzt wieder vorführen vor allem? Sachsen-Anhalt.
Ja. Nee, wir gehen nach Brasilien.
Okay.
Und ich habe einen Fall, der, ich glaube, noch von keinem deutschen Podcast gemacht wurde. Ich habe zumindest gesucht und wirklich nichts gefunden. Wenn ich da jetzt was Falsches sage, dann bitte, bitte steinigt mich.
Seid einfach leise und sagt nichts.
Shitstormt all over me und zieht mich durch den Kakao.
Okay.
Ja, die Triggerwarnung etc. findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Aber Kathi, ich möchte heute mal ein bisschen anders in den Fall starten.
Okay.
Und zwar möchte ich dir direkt mal ein Bild zeigen.
Juhu.
So.
Hau raus.
Bitteschön.
Ich sehe einen Mann.
Ja.
Ein Mann mit, ich würde sagen, mein Beuteschema. Bestimmt bereue ich das, dass ich das gesagt habe am Ende.
Eventuell schon, ja.
Schwarze Haare, leichter Bart, so einen leichten Mustache-Ansatz, braune Augen. Sieht ganz nett aus eigentlich. Der ist nicht nett, ne?
Ich würde mal sagen, wir starten mit den ersten Eindrücken von Kathi jetzt in die Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß.
Bin gespannt. Ich habe hier einen Notizblock liegen und mache jetzt einen auf professionell und notiere mir auch Dinge, damit ich gleich ganz viel ausfragen kann.
Yes. Okay. Es tut mir leid, was ich getan habe, beteuert der Beschuldigte, als er nach seiner Verhaftung von der Polizei verhört wird. Noch in Schockstarre über seine Handlungen gesteht er mehr, als den PolizistInnen lieb war. Doch eins nach dem anderen. Wir sind in Goiânia, Brasilien. Die Stadt im Zentrum des Landes ist eher beschaulich und steht wenig im Auge der nationalen Aufmerksamkeit. Mit 1,5 Millionen EinwohnerInnen gehört sie dennoch zu den 10 größten Städten Brasiliens. Zwischen 2011 und 2014 spielt sich hier eine Tragödie ab, wie sie auch in der gewaltvollen Geschichte des Landes selten vorkommt. Thiago Henrique Gomes da Rocha ist 26 Jahre alt. Er ist ein ruhiger und freundlicher Mitbürger. Als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma strahlt er eine gewisse Vertrauenswürdigkeit aus. 2014 arbeitet er gerade für ein städtisches Krankenhaus. Doch im Oktober jenes Jahres wird Roger erwischt, wie er versucht, das Nummernschild eines Motorrades zu stehlen. Bereits in der Vergangenheit ist er durch das gleiche Verbrechen aufgefallen. Ungewöhnlich für einen Mann in seiner Position. Die PolizistInnen schauen sich diesen merkwürdigen Verkehrsteilnehmer also genauer an. Seine Wohnung wird durchsucht. Was sie finden, ist beruhigend und beunruhigend zugleich. Denn bei dem ruhigen und gefasst wirkenden jungen Mann entdecken die ErmittlerInnen zahlreiche besorgniserregende Gegenstände. Einen Hammer, Kabelbinder, ein paar Handschellen und eine Pistole. Diese wird umgehend forensisch untersucht und es stellt sich heraus, dass Thiago Gomes da Rocha eine Waffe besitzt, die in 6 bisher ungeklärten Morden als Tatwaffe in Frage kommt. Es ist der sehnlich erwartete Erfolg für die Polizei, nach Monaten der Überstunden, der Misserfolge und der Ratlosigkeit. Eine Mordserie ungeahnten Ausmaßes erschüttert die Stadt seit Frühjahr 2014. Die Polizei gerät schnell unter Druck, eine Taskforce wird eingerichtet, doch auch nach Wochen der Ermittlungen gibt es noch keine vielversprechenden Hinweise. Dann geht ihnen zufällig Thiago da Rocha ins Netz. Doch was der junge Mann im Verhör offenbaren wird, darauf waren die ErmittlerInnen nicht gefasst. Ich habe gespürt, wie der Zorn in mir wächst. Als ich 22 Jahre alt wurde, konnte ich mich nicht mehr stoppen. Es war, als hätte ich es tun müssen. Was tun müssen? Was da Rocha da behauptet, sorgt bei der Polizei für fragende Gesichter. Mit 22? Das ist 4 Jahre her. War das erste Opfer dieser Serie nicht erst von diesem Jahr? War es nicht. Im Verlaufe der kommenden Tage wird Thiago Enrique Gomes da Rocha behaupten, 39 Menschen ums Leben gebracht zu haben. Alles beginnt nach Rochas 22. Geburtstag. Da ist es 2011 und er hat sich zu lange schon zurückgehalten. Sein erstes Opfer ist der Jugendliche Diego Martins Mendez, 16 Jahre alt. Rocha spricht ihn an einer Bushaltestelle an. Nach Ermittlungserkenntnissen gehen die beiden zu einer Unterführung, um Sex zu haben, als Rocha den Jungen erdrosselt. Zu diesem ersten Opfer finden sich im Internet jedoch auch Quellen, laut denen er Diego im Vorbeifahren getötet haben soll. Fest steht, dieser erste Mord ist nur der Anfang einer Serie, die ganz Brasilien erschüttern und für jene 39 Menschen den Tod bedeuten sollte. Seine nächsten beiden Opfer sind ein Arbeitskollege und ein junger Mann, den er für schwul hält. Rochas weitere Opferwahl könnte dabei klischeehafter nicht sein. Während er zuerst Homosexuelle umbringt, sind es bald auch Wohnungslose und Prostituierte, die er wahllos tötet. In den Vernehmungen gibt er offen zu, dass diese die perfekten Opfer seien, da sie schutzlos sind. Niemand interessiere sich für sie, auch nicht, wenn sie verschwinden würden. Er erinnert sich an die meisten Taten genau, wo er seine Opfer umgebracht hat, was er dabei gefühlt hat. Doch Namen? Die gibt es bei Thiago da Rocha nicht. Stattdessen spricht er nur von Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 und so weiter. Douglas Pedrosa, einer der Ermittlungsbeamten, führt weiter aus. Er konnte die Taten genau beschreiben, an die Gesichter seiner Opfer, aber erinnerte er sich nicht. Zwischen den Morden raubt Rocha Geschäfte aus. Er behauptet, mehr als 90 Drogerien, Lotterien und andere Läden hochgenommen zu haben. Ich brauche immer den nächsten Adrenalinkick, sagt er. Und für eine Weile reicht ihm das High, wenn er mit gezogener Waffe durch eine Ladentür stürmt, den Kassierer bedroht und sich mit kleiner Beute aus dem Staub macht. Doch nach kurzer Zeit ist es wieder da, dieses Gefühl, diese Wut und dieser Zorn, der ihn nicht zur Ruhe kommen lässt. Und dann, irgendwann zum Jahreswechsel 2013-2014, ändert sich etwas bei Thiago da Rocha. Hallo Oma! Ich bin im Sektor Lorena Park. Könntest du mich abholen kommen? Brasilien ist ein Land der Vielfalt und der Gegensätze. Neben den wunderschönen Stränden der Copacabana, den Tiefen des Amazonas-Regenwaldes, dem Samba und dem Karneval in Rio ist das Land gleichzeitig von einer gigantischen Ungleichheit in der Einkommensverteilung und von einer immensen Kriminalität geprägt. Die Mordrate lag beispielsweise 2012 zum Zeitpunkt von Thiago da Rochas Taten bei ca. 28 Morden pro 100.000 Einwohnerinnen und war 2020 mit 22 pro 100.000 immer noch weit über dem weltweiten Durchschnitt. Zum Vergleich, in Deutschland werden jährlich nur 0,26 Menschen pro 100.000 Einwohnerinnen umgebracht. Das ist ungefähr 100 Mal weniger. Überraschenderweise ist die überwiegende Mehrzahl an Opfern männlich. Um die 95% der ca. 56.000 Mordopfer aus dem Jahr 2012 waren Männer. Zurückzuführen ist dies auf die ausufernde Bandenkriminalität. Brasilien gilt als wichtiges Transitland für Waffen- und Drogenschmuggel und wird daher wie viele andere Länder des Kontinents von Bandenkriegen der Drogengangs heimgesucht. Eine der berüchtigsten ist zum Beispiel das Kommando Vermelho aus Rio de Janeiro mit geschätzten 5.000 Mitgliedern. Durchschnittliche Lebenserwartung 25 Jahre. Doch diese rohen Zahlen verdecken den Blick auf etwas anderes. Denn Brasilien kämpft nicht nur mit Männerbanden, die sich wegen der Vorherrschaft auf dem Drogenmarkt bekriegen, sondern auch mit einer überdimensionierten Gewalt gegen Frauen. Zwischen 2007 und 2012 lag die Rate für Morde an Frauen bei etwas mehr als 4 Morden pro 100.000 Einwohnerinnen. In Deutschland wird circa alle 3 Tage eine Frau, meist von Partnern oder Ex-Partnern, umgebracht. In Brasilien im Jahr 2013 sind es 13 Frauen am Tag. Und Thiago Gomes da Rocha? Er scheint sich nicht zu kümmern, ob es Männlein oder Weiblein trifft. Hauptsache, diese Wut lässt etwas nach. Doch eben Ende des Jahres 2013 sind auf einmal nicht mehr Homosexuelle, Wohnungslose oder Prostituierte im Visier des Mörders. Hallo Oma, ich bin im Sektor Lorena Park. Könntest du mich abholen kommen? Am 18. Januar 2014 wartet Barbara Costa im besagten Park an einer Bushaltestelle auf ihre Großmutter. Die 14-Jährige sieht nur im Augenwinkel, wie ein Mann sich nähert. Es ist da Rocha. Er spürt sie wieder, die Wut und den Drang zur Zerstörung. Das Mädchen allein an der Bushalte kommt ihm gerade recht. Da Rocha drückt aus nächster Nähe ab. Die Kugel trifft Barbara Costa in der Brust und sie stirbt kurz darauf an inneren Verletzungen. Keine 24 Stunden später, wahrscheinlich immer noch im Rausch von diesem Kill, braucht da Rocha mehr. Er setzt sich auf sein Motorrad und fährt los. Wieder soll es eine Frau sein. Dieses Mal trifft er auf Beatrice Mora, die wie Barbara allein unterwegs ist. Er erschießt die 23-jährige Frau kaltblütig und flüchtet abermals auf seinem Motorrad. Da Rochas Modus operandi ist so simpel wie effektiv. Nach Tagen des Zurückhaltens, des Leidens, lässt er seinem Trieb freien Lauf. Er setzt sich auf sein Motorrad und fährt drauf los, auf der Suche nach einer Frau, die allein unterwegs ist. Aus nächster Nähe wird er sie erschießen. Angeblich soll er vorher Überfall rufen, vermutlich, damit sie sich zu ihm umdrehen. Insgesamt 15 Frauen und Mädchen im Alter von 14 bis 29 Jahren werden im Zeitraum von nur 7 Monaten Opfer eines pathologischen Killers, dem seine Opfer egal zu sein scheinen. Wenn nur dieses Drängen in seinem Inneren etwas nachlässt. Am 2. August stirbt sein letztes Opfer, die ebenfalls erst 14-jährige Ana Lydia Gomes. Anna, bleib nicht so lange weg, ja? Als sie gerade ihr Haus verlässt, entdeckt da Rocha sie und schießt ihr in den Kopf. Doch er begeht zusehends Fehler, denn er wird bei seinen Taten gefilmt. Am 12. Oktober nimmt ihn eine Kamera auf, wie er vor einer jungen Frau hält, mit der Pistole auf sie zielt und abdrückt. Doch die Waffe feuert nicht. Wutentbrannt tritt da Rocha auf die Frau ein und fährt auf seinem Motorrad davon. Kurz darauf wird Thiago da Rocha festgenommen. Er kann auch mit Hilfe der Überlebenden seines letzten Überfalls identifiziert werden. Dieser letzte Mordversuch zeigt eindrucksvoll, mit welcher, ja, gewissermaßen Planlosigkeit und letztlich Gleichgültigkeit da Rocha vorging. Doch was bringt einen jungen Mann dazu, ohne erkennbaren Auslöser, ohne Motiv, wahllos Menschen zu erschießen? Woher kommt sie, diese Wut, die da Rocha als Kern des Übels benennt? Der Antwort zu dieser Frage möchte ich mich nun nähern. Thiago da Rocha wird 1988 geboren. Seine Mutter ist alleinstehend und arbeitet in mehreren Jobs, um die kleine Familie durchzubringen. Die Erziehung übernahmen tagsüber die Großeltern, seinen Vater lernte Thiago nie kennen. Da Rocha erzählt im Verhör, als er 11 Jahre alt war, habe er sexuelle Gewalt durch einen Nachbarn erfahren. Danach habe er sich wertlos und leer gefühlt. Als Jugendlicher sei er zudem in der Schule gemobbt worden. Die Bindung zur Mutter scheint die einzige stabile Beziehung in seinem Leben zu sein. Mit ihr lebte er bis ins junge Erwachsenenalter zusammen. So ist es am Ende wohl eine Verkettung von Umständen, die dazu führten, dass 39 Menschen ihr Leben ließen. Die fehlende Vaterfigur in der Kindheit, die oft abwesende Mutter, die mutmaßlichen Misshandlungen im späten Kindes- und Teenageralter, vermutlich im Zusammenspiel mit einer gewissen Veranlagung, führten dazu, dass Thiago Hernández Gómez da Rocha zu einem Massenmörder wurde. Aber warum wechselt er nach Jahren des Mordens scheinbar aus dem Nichts seinen Opferkreis? Die hohe Zahl an Femiziden, also Morden an Frauen wegen ihres Geschlechts, kommt in Brasilien nicht von ungefähr. Laut Professor Matthew Gutman von der Brown University in den USA ist der Hauptgrund der Gewalt im Sexismus oder im portugiesischen Machismo verwurzelt. Einer Umfrage von UN Women zufolge halten 95% der Frauen und 82% der Männer in Brasilien Machismo für dominant in der brasilianischen Gesellschaft. Eine Studie aus dem Jahr 2014, also dem Jahr der Femizidserie von da Rocha, untersuchte dies genauer und stellte fest, während 90% der Befragten sich einig waren, dass Männer, die Frauen schlagen, ins Gefängnis sollen, denken 59%, dass es weniger Vergewaltigungen gäbe, wenn Frauen sich zu benehmen wüssten, und 65%, dass Opfer häuslicher Gewalt, die sich nicht von ihrem Partner oder Partnerin trennen, es mögen, geschlagen zu werden. Und ich denke, an der Stelle sei nochmal in aller Deutlichkeit gesagt, dass diese Vorurteile, wie wir sie ja jetzt auch häufiger schon im Podcast gehört haben, mittlerweile längst von Wissenschaftlerinnen, Ärztinnen und Psychologinnen widerlegt wurden. Und hierzu könnt ihr euch gerne auch nochmal den vorletzten Fall Alex Skeel anhören. Ich habe in der Vergangenheit viel Ablehnung erfahren, also habe ich meine Wut in Richtung von Frauen gelenkt, gibt Thiago da Rocha in einem Zeitungsinterview zu. Zu dieser Aussage passt, dass er im Verhör darauf bestanden hat, dass eine anwesende Polizistin den Raum verlässt oder er nicht mehr weiterredet. Solches Unbehagen hat ihm die Frau anscheinend bereitet. Es scheint also so, als wäre der Wechsel des Opferkreises mit einer Steigerung der Erleichterung von seiner Wut einhergegangen. Und Kathi, jetzt kommst du wieder ins Spiel, denn uns fehlt noch ein Puzzleteil. Und ich zeige dir jetzt drei Bilder von Opfern von da Rocha. Und ich bitte dich, die mal zu beschreiben, was du siehst und was dir so auffällt.
Ja, also ich sehe drei Mädchen, so im Alter von, also junge Frauen im Alter, so mein Alter würde ich sagen, vielleicht so Mitte 20 oder so, vielleicht auch jünger. Die sehen sich alle sehr ähnlich, haben so mittelblonde Haare, sind alle sehr, sehr gut aussehende Frauen, wie ich jetzt finde, würde ich sagen, also sehen sehr gut aus. Die sehen sich auch alle auf jeden Fall sehr ähnlich. Sie sehen sich so ähnlich, dass man fast denken könnte, dass es entweder Geschwister sind oder dass es vielleicht sogar dieselbe Person ist, aber andere Bilder von denen. Keine Ahnung.
Ich finde vor allem, die Münder sind total gleich.
Ja, das stimmt. Und die Zähne, also die zwei, die lächeln da, die in der Mitte und links ist, die sehen, das sieht sich sehr ähnlich.
Ja. Und genau diese Ähnlichkeit ist auch der brasilianischen Presse nicht entgangen, die darin ein Motiv sieht, wieso da Rocha denn auf einmal Frauen oder nur noch Frauen umgebracht hat. Denn die wollen herausgefunden haben, dass die Frauen einer ehemaligen Freundin von Thiago da Rocha ähnlich sehen. Was hältst du von der These, Kathi?
Also eine Ex-Freundin von Thiago da Rocha. Wie ist diese Beziehung denn auseinandergegangen? Weiß man das?
Da findet man sehr, sehr wenig dazu. Und an der Stelle sei auch kurz gesagt, dass nicht alle Opfer der jungen Dame, die es angeblich gibt, ähnlich sehen.
Aber die meisten sahen der ähnlich oder nur diese
schon
drei?
Schon eine Anzahl. Also von den Bildern, die man findet, es sind ja doch einige Opfer, sehen erstaunlich viele, haben dieses Schema.
Und die in welchem Alter waren die anderen?
Alle 14 bis 29.
Alle 14 bis 29, also alle im jungen Erwachsenenalter, also alle im Erwachsenenalter, so Mitte 20, also bis 29, hast du ja gerade gesagt.
Genau, also Teenager bis Erwachsenenalter, genau.
Also ich könnte mir halt vorstellen, wenn es da irgendwie eine Verletzung vielleicht in dieser Beziehung gegeben hat, gepaart mit seiner, ja eh schon vielleicht einer Persönlichkeitsproblematik, die er da hat. Da habe ich mich jetzt noch gefragt, weiß man, von wem er sexualisierte Gewalt erfahren hat? War es eine Frau oder ein Mann?
Ein Mann.
Es war ein Mann.
Ja.
Okay, sonst wäre mir das vielleicht noch als These dazugekommen. Aber was mir als weitere Hypothese noch einfällt, ist natürlich auch, wenn Menschen sexualisierte Gewalt erfahren, dann ist das ja auch immer ein krasser Machtverlust und ein krasser Kontrollverlust, so, ne?
Ja.
Ich glaube, dass es vielleicht dazu geführt hat, dass er wieder diese Macht wiederhaben will. Also hat er das in den Interviews erzählt, dass ihn das sehr mitgenommen hat? Also bestimmt, aber hat er darüber erzählt?
Ich führe mal noch weiter aus, wie es weiterging.
Okay.
Und dann können wir gleich nochmal uns über das Motiv weiter austauschen. Das ist in der Tat ein sehr spannender Punkt, der jetzt auch nochmal gegen Ende zum Tragen kommt.
Ich habe aber noch eine Frage. Der hat ja insgesamt 39 Leute umgebracht.
Genau.
15 davon waren die Frauen.
Genau.
Also du hast ja von Wohnungslosen, Prostituierten, ja, und so. Und damit die nicht so entmenschlicht werden, so, man spricht ja, die waren Frauen und der Rest waren Wohnungslose, Prostituierte. Du weißt, wie ich es meine. Wie viel, also der Rest von den 39 waren dann die anderen Personen gewesen? Die Sexarbeiterinnen, die Wohnungslosen und die Homosexuellen.
Genau, ich mach den Fall mal zu Ende und okay, dann sprechen wir genau über den Punkt nochmal. Denn das ist ganz interessant, wieso das so ist. Und das kommt jetzt alles nochmal zum Tragen, wenn man nochmal ein bisschen mehr aus seinem Verhör hört.
Okay.
Genau. Da Roger hat kaltblütig gemordet. Er hat seine Opfer nach Gutdünken ausgesucht und auf offener Straße hingerichtet. Menschen waren nur eine Nummer für ihn. Doch obwohl er seine Morde während des Verhörs in allen Details und Nüchternheit vorträgt, äußert er auch wiederholt sein Bedauern über die Taten. Ich möchte sagen, dass ich voller Reue bin, dass ich eine Chance bekommen möchte, für meine Taten zu bezahlen, um Vergebung zu bitten, sagt er in einem Zeitungsinterview. Dazu passt, dass er laut Polizeiangaben nach jedem gestandenen Mord kurz in einer Art Schockstarre verblieb, ehe er weiterreden konnte. Es ist also ein gegensätzliches Bild, was der Roger zeichnet. Da ist der Killer, der Dutzende Menschen das Leben nahm, der aber gleichzeitig angibt, tiefe Reue zu empfinden. Nach der Verhaftung im Herbst 2014 folgt schließlich anderthalb Jahre später die Verurteilung. Der Roger muss für den Mord an 16 Menschen über 300 Jahre ins Gefängnis. Nach kurzer Zeit in Untersuchungshaft versucht er, sich die Pulsadern aufzuschneiden. Doch eine Wache kann Schlimmeres verhindern. Er hat sie noch immer, diese unbändige Wut auf die Welt. Und so fragt er schließlich die Polizei: Muss ich denn eigentlich vor Gericht, wenn ich im Gefängnis jemanden töte?
Ja, so sagen sie, ne? Jetzt hast du erzählt, der muss für den Mord an 16 Leuten, kriegt er 300 Jahre.
Was 324
sind es, glaube ich. Was ist mit den anderen Leuten, die er umgebracht hat?
Da sind wir jetzt bei der Frage, die du gestellt hast. Und ich denke, dass man es ihm einfach nicht nachweisen konnte. Also die Morde an den 15 Frauen im Jahr 2014, was ja quasi so ein, im Englischen sagt man Killing Spree war, also so eine Mordserie, die konnte man wohl gut nachvollziehen, weil es speziell für diese Mordserie ja auch die Taskforce gab. Sein erstes Opfer kennt man, das ist dieser Diego Martins Mendez.
Wo man glaubt, dass er den auch sexuell missbraucht hat.
Ja, genau. Also die Quellen zu dem Fall sind teilweise ein bisschen widersprüchlich. Deswegen habe ich das auch dazu gesagt an der Stelle. Da gibt es Quellen, die sagen, er hat versucht, mit dem Sex zu haben oder ist zumindest vorgegeben. Und es gibt andere Quellen, die sagen, er hat alle Opfer auf dem Motorrad umgebracht.
Also weiß man denn, wie er die 15 Frauen umgebracht hat? War das immer nur erschossen und dann war
es immer auf dem Motorrad und erschossen. Und er hat dann quasi
immer beim Vorbeifahren quasi.
Genau, er ist quasi durch die Stadt gefahren und hat
wahllos getötet oder
eine Frau gesucht, die alleine war. Und vielleicht, wenn die dann gerade durch Zufall auch noch dieses Erscheinungsbild hatte, war es für ihn noch besser. Dann hat er sie umgebracht. Und vielleicht da nochmal anknüpfend. Ich denke, dass Frauen ihm eben mehr, ja, so emotionale Erlösung ermöglicht haben als die Tötung von einem Mann. Und dass er deswegen irgendwann nur noch Frauen umgebracht hat. Und auch nicht mehr Prostituierte umgebracht hat, die ja
für ihn wertlos waren.
Die für ihn wertloser waren, die schutzloser waren, sondern
die hatten
bewusst Frauen umgebracht hat, die ein anderes Erscheinungsbild hatten, die irgendwie mehr aus der Mitte der Gesellschaft kommen und nicht von einer marginalisierten Gruppe.
Hatte für ihn wahrscheinlich einen höheren Wert.
Ja.
und war dann auch mit mehr Wut ablassen wahrscheinlich verbunden.
Genau.
Als er hat wahrscheinlich gedacht, ach, der Rest, ich denke jetzt mal, wie er vielleicht gedacht hat, der Rest ist eh so der Dreck der Gesellschaft. Der bringt mir nicht so viel Freude, die umzubringen, weil die eh schon,
Freude nicht. Also er sagt wirklich, er konnte nicht anders und er musste diesen
Wut ablassen. Er hatte Wut in sich.
Ja, und die musste raus.
Aber er konnte nicht benennen, warum er die Wut hat.
Doch, er sagt, wegen seiner Jugend und wegen diesem Übergriff oder diesen Übergriffen, die ihm passiert sind durch den Nachbarn, dass das viel geändert hätte für ihn.
Die sexuellen Übergriffe.
Genau, ja.
Okay, und was ist ihm noch passiert in der Kindheit?
Er wurde anscheinend gemobbt und
in der Schule, genau.
Beide Eltern waren halt nicht da. Die Mutter, weil sie arbeiten musste, okay. Und der Vater, weil er halt nicht da war. Und ich glaube, dass diese Abwesenheit der Mutter auch eine große Rolle spielt. Er hatte zwar ein gutes Verhältnis mit ihr, er hat lange bei ihr gewohnt, was man so erfährt, aber ich glaube, dass das trotzdem in einem frühen Kindheitsalter beide Eltern nicht da sind, dass das für manche Menschen, wenn da die Veranlagung noch stimmt, eben sehr schlimm sein kann. Wir müssen natürlich nicht alle Serienmörder werden, aber ich glaube, dass das einen hohen Einfluss drauf hatte, dass er auch so letztlich eine Wut auch auf Frauen hatte.
Und man hat den so lange nicht gefasst, weil?
Wenn du 56.000 Mordopfer in einem Land hast
das
in einem Jahr.
Ja, okay.
Und generell Frauen, also es Gewalt gegen Frauen gibt, in überdimensioniertem Maße.
Wo fängt man an, wo hört man auf?
Wo fängt man an, wo hört man auf?
Und dann wurden die ja auch alle so erschossen, ne? Und dann vielleicht habe ich jetzt auch wirklich zu viel Narcos geguckt, aber wenn man mal die Bandenkriminalität sich dann anguckt, dann setzt man das vielleicht auch nicht mit so jemandem in Verbindung, sondern auch vielleicht eher...
Dann ist das ein Drogenopfer im Bandenkrieg, genau.
Ne? Also kann ich mir schon vorstellen. Vielleicht ist das aber auch nur ein krasses Vorurteil. Keine Ahnung.
Das sind, denke ich, ganz viele Faktoren, die da zusammenkommen. Und ich finde, der ist deswegen so ein spannender, was heißt so ein spannender Serienmörder, aber so ein... Da kann man so viele Aspekte von einem Serienmörder sehen. Also der hat auf der einen Seite was ganz viele... frühe Serienmörder nicht hatten, also die das erste Mal irgendwie geprofiled wurden, nämlich, dass er wechselnde Opfer ins Visier nimmt, aber hat dann doch wieder einen Opferkreis gefunden, der es quasi bringt für ihn, sage ich jetzt mal so ganz salopp. Dann hat er diese irgendwie verkorkste Kindheit und was auch dazu kommt, ist dieser erste Opferkreis, den er hat, sind auch so diese typischen Gruppen, die Serienmörder oft ins Visier nehmen, nämlich Homosexuelle, Prostituierte und Wohnungslose. Also diese typischen, ja, ich sag mal Randgruppen. Ich weiß nicht, ob der Begriff immer noch so gern verwendet wird, aber der trifft es ja dann doch irgendwie in dem Fall ganz gut.
Ja, zumindest in den Rahmenbedingungen da. Ne?
Genau, ja.
Hat man denn irgendwie erfahren, ob der schon als Kind so Anzeichen gezeigt hat? Es hat wahrscheinlich vielleicht auch niemand gesehen oder waren nicht die Ressourcen dazu da, um das zu erkennen und ihm zu helfen wahrscheinlich?
Ja,
ne?
Also ich habe über seine Kindheit sehr wenig gefunden, deswegen war der Abstand auch so ein bisschen kurz. Es gibt ein Buch über ihn, über seine Biografie, das habe ich aber zu spät gesehen, um es noch irgendwie zu bestellen. Das gibt es auch nur auf Englisch. Und die portugiesischen Quellen sind dann doch nicht so einfach, sich zu erschließen. Und wie gesagt, die widersprechen sich dann teilweise auch. Also zumindest was so das Verhör angeht oder so manche einzelne Aussagen angeht, wie zum Beispiel, wie er sein erstes Opfer umgebracht hat. Er taucht aber zum Beispiel auf in einem Sachbuch, da geht es um Serienmörder, die explizit nur ihre Opfer erwürgt haben. Da taucht er auch drin auf.
Aber er hat sie ja nicht erwürgt, ne?
Sein erstes Opfer hat er erwürgt, laut den meisten Angaben, die ich gefunden habe.
Das heißt, er hat aber auch schon oft so seine Vorgehensweise auch geändert. Ne?
Hat er teilweise gemacht, ja.
Also ne, teilweise erwürgt, teilweise vermutet man sie irgendwie missbraucht, dann erschossen.
Er hat wahrscheinlich gesucht, was
aber
am einfachsten...
Aber es ging ihm immer ums Morden, ne? Also
ja.
Mordlust quasi.
Genau, er konnte nicht anders. Er sagt, er hat diese... Wahrscheinlich war das so eine Art Coping-Mechanismus für die Traumatisierung, die er erfahren hat.
Ja, ist auf jeden Fall ein schlechtes Coping-Mechanismus.
Ja.
Also...
Gibt's viel schlechter
Dinge, die man machen kann
nicht, ja.
Oder man machen genau. Sollte. Was haben die Frauen denn so gemacht? Was erfährt man über die Betroffenen? Was haben die studiert? Was sagen die Familien?
Da habe ich ganz wenig zu gefunden. Also ich habe die Namen der drei Frauen hier gefunden. Die Linke ist anscheinend, von den Bildern ist wahrscheinlich die Beatrice Costa, das erste Opfer.
Okay, die armen Familien, ey.
Ja, man findet so vereinzelt Bilder, wo eben so vor Gerichtsgebäuden dann die Familien zu sehen sind. Das ist natürlich ganz schrecklich. Weil, also nicht nur gibt es so viel häusliche Gewalt in Brasilien, sondern eben auch da noch so eine Mordserie, das ist halt dann schon nochmal das.
Was mir irgendwie aufgefallen ist, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, wenn ich das sage, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich vielleicht einfach mal Dinge sage und nicht 8000 Jahre darüber nachdenke, weil ihr, glaube ich, wisst, wie ich zu allem stehe. Es waren erst Menschen, die homosexuell waren, und alle wissen, dass Homosexuelle nicht so viele Privilegien haben wie Heterosexuelle oder dass halt immer noch teilweise benachteiligt werden und, keine Ahnung, was beschimpft werden. Dann Wohnungslose, die ja auch einen schlechten Stand in der Gesellschaft haben. Dann, helf mir bitte weiter.
Prostituierte.
Genau, Prostituierte, also SexarbeiterInnen, die ja auch oft Frauen sind. Die, waren die alles Frauen, die Sexarbeiterinnen? Wahrscheinlich.
Ja, genau.
Okay. Und dann halt noch Frauen aus normalen Jobs, sage ich jetzt mal, ihr seht meine Anführungszeichen nicht. Und auch Frauen sind ja eine Gruppe von Menschen oder ne, die sich dem weiblichen Geschlecht zugehörig fühlen, sind ja auch Menschen, die oft benachteiligt werden in der Gesellschaft.
Ja.
Also ne, es geht so, erst die, dann die, dann die, dann die.
Er hat sich halt durchprobiert, bis er die gefunden hat, die es gebracht haben, die ihm diese Erleichterung ermöglicht haben.
Ja, und das waren ja auch immer Leute, die er als niedriger als sich empfunden haben wahrscheinlich, ne? Würde jetzt mal denken.
Dazu findet man nichts.
Gibt es von ihm
dazu sagt er nichts.
Ein psychologisches Profil oder so?
Nicht, dass ich wüsste. Aber gut, dass du es ansprichst, denn ich wollte auf diesen letzten Punkt nochmal zu sprechen kommen. Denn er sagt wirklich, und das findet man fast allen Artikeln, die sich dann mit dem Verhör, mit der Verhandlung beschäftigen, dass er diese Reue empfunden hat und dass er gesagt hat, es tut ihm total leid. Und
ja, und im nächsten Moment sagt er, kann ja eigentlich jemand im Gefängnis umbringen.
Genau, und das ist dieser Gegensatz, der total paradox ist.
Das spricht ja dafür, dass das wirklich pathologisch ist. Also der weiß vielleicht gar nicht, wie es geht. Also der hat, ich glaube schon, ne, ist keine Entschuldigung, aber der hat halt dieses Gefühl, jemanden umbringen zu wollen, was absolut scheiße ist. Ein richtiger Blödpimmel ist das. Also ich glaube, vielleicht weiß der auch gar nicht, wie man Reue empfinden kann. Vielleicht weiß der auch einfach nur, dass man gesellschaftlich Reue empfinden sollte.
Ja, und das ist genau ein guter Punkt, dass
weißt
du den ansprichst. Denn es gibt eine ganz interessante Untersuchung zur Psychopathie von 2016. Und da haben Wissenschaftler untersucht, ob Psychopathen denn Reue empfinden können.
Ja.
Und die Antwort ist ganz klar, ja, können die. Und zwar, was die gemacht haben, ist, die haben mit Anzeigen, also irgendwie Drogenkonsum, Glücksspiel und so weiter, nach Menschen gesucht und die dann quasi eingeladen, an dieser Studie teilzunehmen. Und dabei sind eben ganz viele Menschen mit psychopathischen Veranlagungen zu ihnen gekommen. Und die haben ein Glücksspiel mit denen gemacht. Und zwar hatten die zwei Glücksräder. Und Ziel war es, den maximalen Gewinn rauszuholen. Und die konnten quasi, wenn die das Ergebnis des einen Glücksrads gesehen haben, sich entscheiden, ob sie bei ihrem Glücksrad bleiben oder zu diesem anderen Glücksrad wechseln. Von dem sie aber eigentlich wussten, dass das Risiko höher ist. Menschen, die nicht pathologisch Psychopathen sind oder diese psychopathische Anteile haben sehr gut unterscheiden können, das Risiko einschätzen können, wann wechsle ich das Glücksrad und wann nicht.
Ja gut, das haben Psychopathen ja nicht. Ne, diese Einschätzung ist bei denen doch
so, und die Psychopathen sind halt sehr viel risikobereiter gewesen.
Ja, die Risikosache da.
Haben sich aber drüber geärgert und haben Reue empfunden, dass sie falsche Entscheidungen getroffen haben, konnten aber dieses Gefühl nicht dafür benutzen, zukünftige Entscheidungen positiv zu beeinflussen. Also das emotionale Lernen von Psychopathen ist gestört.
Und man muss ja auch sagen, die Reue bezieht sich ja dann, weil sie keinen Vorteil für sich daraus bekommen haben. Also verstehst du, wenn die, das wäre ein Glücksspiel, was für deren Vorteile hätte ausgehen können. Weißt du, was ich meine?
Ja, genau.
Und ich glaube, es ist auch so, dass das dann das oft ausmacht. Wenn es für die im Vorteil ist, dann kann das schon, können die das schon so ein bisschen, versteht man gerade, was ich sage?
Ja.
Ich habe wieder
ja,
so einen Gehirnfurz. Weil das war ja nicht, okay, jemand anderem passiert etwas oder einer anderen Person geht schlecht, sondern du hättest jetzt Nachteile dadurch
bekommen.
Also deswegen die Studie finde ich irgendwie, also ich verstehe die Studie nicht so ganz.
Das ist auch, wenn man sich den Fall betrachtet und so dir zuhört, ergibt das auch total viel Sinn. Aber so ein Strafgesetzbuch gibt es ja nicht umsonst und die Strafen, die da drin stehen, sind ja nicht umsonst sehr hoch für Mord. Das kann ja auch eine abschreckende Wirkung auf jemanden mit einer psychopathischen Störung haben, wenn er weiß, ich muss dann so lange ins Gefängnis. Verstehst du? Das ist ja dann auch...
Aber der macht den Mord dann nicht, weil er Mitleid mit den Betroffenen hat.
Nee, sondern weil er nicht ins Gefängnis muss. Aber er macht den Mord dann zumindest nicht.
Und was hat das mit der Studie zu tun? Bin verwirrt.
Naja, in dem Moment kann der Psychopath ja dann...
Reue, die... Aber ist das Reue oder eher Abwägen von eigenen Vorteilen und eigenen Nachteilen?
Ja, wenn er sagt, der Roger sagt, es tut ihm leid, dann... Glaube ich ihm, dass ihm das leid tut.
Aber vielleicht tut es ihm leid für sich.
Ja, das kann ja sein.
Und nicht für die Opfer. Also vielleicht tut es ihm leid, dass er sich sein Leben mit verkackt hat.
Das kann sein. Was er auf jeden Fall nicht gemacht hat, ist, er konnte halt nicht aufhören.
Jo, und das ist halt das Pathologische.
Diese Reue, die er halt gespürt hat, die er ja auch körperlich gezeigt hat. Also er ist nicht nur in eine Schockstarre gefallen, sondern es wird beschrieben als so eine Art katatonischer Zustand. Das ist was es häufig im Zusammenhang mit...
Traumata. Hm?
Nee, also es gibt es mit diversen psychologischen Erkrankungen. Am häufigsten mit einer Art von Schizophrenie. Und ein katatonischer Zustand oder Katatonie ist so eine krampfhafte Starre im Körper, also wo die Muskeln alle so angespannt sind. Die Leute sind oft auch nicht mehr ansprechbar. Also antworten nicht, haben eine gewisse Art von Mutismus. Und das kann... nur ein paar Minuten dauern, das kann aber auch Tage, Wochen oder Monate gehen. Und da gibt es diverse psychologische Erkrankungen, wo das vorkommt und am häufigsten eben bei einer Art von Schizophrenie.
Aber damit ist damit so, also was man ja auch unter dem Begriff Dissoziation kennt, also diese Abspaltung von Gedanken, Gefühlen?
Das weiß ich nicht.
Okay.
Das kann ich dir nicht beantworten. Ich habe auch bewusst eben im Fall selber das Wort nicht benutzt, weil
welches
ich,
Wort?
Also Katatonie,
ja.
Weil ich mir nicht sicher war, ob das wirklich
das
aus
ist,
medizinischer okay. Sicht, weil das ist als medizinisches Phänomen beschrieben,
okay.
Ob das wirklich war oder ob man das jetzt nur in den Zeitungsartikeln so genannt hat.
Ja, was man ja oft hört, ist, dass das so als Bewältigungsmechanismus passiert.
Genau,
ne? So.
Genau. Also dass wenn...
Diese Dissoziation, mein Gott, hey, kann ich nicht mehr reden. Rave.
Genau, also er hat das offensichtlich nach jedem Mord, den er gestanden hat, ist ihm das so einmal bewusst geworden, ja. Was er getan hat.
Das habe ich mich ja schon immer gefragt, ne? Wenn man jetzt so ein Mörder ist oder eine Mörderin und man so einen Menschen zerstückelt oder sonst jemanden erschießt, hat man dann, ich weiß nicht, hat man dann nicht auch immer selber, also das muss einen doch selbst komplett wegblasen im Gehirn, oder?
Ja, bestimmt. Wenn man normal gestrickt ist,
ich,
auf jeden Fall.
Ich mein,
also normal im Sinne von
ja,
keine Persönlichkeitsstörung
schon,
hat oder so.
Ich verstehe schon, was du meinst. Aber gut, das ist dann so. Da habe ich auch relativ wenig Mitleid mit, weil die betroffenen Familien haben da das viel Größere
ja.
Dran zu knabbern.
Genau.
Das muss man einfach mal so sagen. Aber auch krass nochmal zu sehen, diese Umfrage, die du da geteilt
ja,
hast,
ne?
Dass, wie viele waren das? Irgendwie 65% der
genau, so zwischen 60% und 70%.
Waren das Männer und Frauen, die befragt wurden?
Ja. Also auch ein Teil Frauen, die sich dann so geäußert hat, ja.
Okay, was war da nochmal, dass es
dass weniger Vergewaltigungen gäbe, wenn Frauen sich zu benehmen wüssten?
Also zum Beispiel dann mitmachen würden. Oder was meinen die? Oder
ja, nicht so frivol
so,
sein wahrscheinlich.
Ah, okay, keine kurzen Röcke tragen, nicht
genau.
So spät rausgehen.
Genau. Und diese Machismo, das ist tatsächlich so.
So heißt der Ausdruck, ne?
Genau, also das wird als eine Art Teil der Kultur verstanden oder so muss man den Ausdruck verstehen. Und der bezieht sich eben darauf, dass der Mann der Ernährer der Familie ist, dass die Frauen eben aber auch ihre Position in der Gesellschaft, also um ihre Position wissen sollten, dass sie da eben niedriger gestellt sind, genau. Aber schön, dass du es ansprichst, denn es gibt dann doch noch zumindest Nachrichten, die ein bisschen hoffnungsvoll stimmen. Denn seit 2015, also kurz nach dieser Mordserie, gibt es ein Gesetz in Brasilien, was explizit Femizide härter bestraft. Also man kann dafür für den Femizid jetzt auch richtig lange in den Knast gehen.
Ein Femizid wird anders bestraft als ein Mord also an einem... oder
wird als diskriminierend eben eingestuft.
Gibt es das in Deutschland? Es gibt es in Deutschland nicht, oder?
Das könnten wir mal nachgucken. Das weiß ich gar nicht.
Das habe ich noch nie gehört. Da wird halt sagen, Mord, klingt jetzt platt, Mord ist Mord. Ein Femizid, also ich sehe das nochmal anders, weil ein Femizid ist ein Femizid, da schneiden sich ja die Geister, wenn da höre ich ja schon immer, es ist ja auch einfach nur Mord. Es ist halt nicht einfach nur.
Ja, passiert eben oft in Partnerschaften und das macht es halt eben so.
Das macht's genau.
So gefährlich für Frauen.
Da hängen halt viele Bedingungen dran und die Bedingung ist halt oft das Geschlecht, das einen den Nachteil verschafft, schneller umgebracht werden zu können.
Genau. Und was auch erfreulich ist, ist die Mordrate an Frauen ist mittlerweile auf ein Viertel gesunken, also ist nur noch bei einer Frau. In Brasilien ist die letzten Jahre, also seit 2019 glaube ich, konstant bei circa einer Frau, 1,3 Frauen pro 100.000 gewesen, was immer noch sehr hoch ist, wenn man das mit der in Deutschland vergleicht, was aber immerhin 75% weniger ist oder nur noch ein Viertel der Mordrate von noch 2012 war die andere.
Sorry kurz für meinen Goldfischkopf, vielleicht hast du schon gesagt, wurde das Gesetz nach diesem Mord explizit darauf geändert?
Das ist eine gute Frage, das weiß ich nicht, das müsste ich nochmal nachlesen. Das Thema war so in den 2010er Jahren auf jeden Fall deutlich im öffentlichen Bewusstsein. Da gab es auch eine weibliche Präsidentin. Diese Studie, die ich zitiert habe, zu Sexismus, war ja auch aus dem Jahr 2014. Und das kommt daher, also man kann das ganz schön sehen. Eine sehr gute Seite, die kann ich nur empfehlen, ist statista.com. Da findet man super viele Statistiken, die seriös sind und so sehr einfache Statistiken. Also nichts Komplexes, was man erstmal verstehen muss oder den Hintergrund verstehen muss, sondern sehr einfache Zahlen. Daher sind auch meine Zahlen größtenteils. Und man kann das ganz gut nachvollziehen. Anfang der 90er war dort die Femizidrate deutlich niedriger, also auch ungefähr auf dem heutigen Niveau, was immer noch sehr hoch ist. Aber die ist eben innerhalb von so 20 Jahren auf das Vierfache angestiegen. Ich hoffe, dass ich die Zahlen jetzt richtig im Kopf habe, aber ich meine, so wäre es, ist deutlich, deutlich angestiegen und das ruft das natürlich auch in so einer Gesellschaft nochmal mehr auf den Plan, insbesondere wenn es dann auch eine weibliche Präsidentin gibt.
Und der da Roger sitzt halt bis heute da noch im Gefängnis.
Der sitzt im Knast und bringt da hoffentlich keine Leute
um. Das war bestimmt der Typ, den du mir eben gezeigt hast.
Das war der Typ, den ich dir eben gezeigt habe, ja.
Tolle Wurst, ey.
Wie hast du gesagt, das wäre genau dein Beuteschema?
Ekelhaft. Ja, vom Aussehen her. Mann, ey. Du siehst auch aus wie Pablo Escobar. Hast du dich mal im Spiegel angeguckt? Raphael sieht doch aus wie Pablo Escobar, oder? Als ich die Serie angefangen habe, dachte ich ja noch, der wäre eine richtig ist ja auch ein Sympathieträger gewesen. Gut, er hat halt.
Wie haben deine Schüler gesagt?
Ein Ehrenmann?
Mit Boss-Aura oder so?
Mit Boss-Aura. Ich glaube, das ist aber ein Ausdruck, den verwendet man nicht mehr. Raffis Cringe.
Okay, sorry.
Aber er war halt auch ein richtiger
Hurensohn.
Ja. Wie man die Leute in Bann zieht. Und ja, das macht halt, glaube ich, fällt vielen Leuten schwer, dann die Sympathie zu ihm abzulegen.
Ja, das ist so ein bisschen Breaking Bad-mäßig halt. Ne?
Man muss sich aber dann mal auf den Kopf klopfen und sagen, es war halt ein richtiger, wie du es schön gesagt hast, Hurensohn.
Ja. Gut, aber jetzt, wo wir schon bei den ein bisschen positiveren Nachrichten sind, kommen wir jetzt zu unserem Guilty Pleasure.
Raffi hat einen neuen Effekt auf seiner
schön
Gitarre.
Schön gesungen, Kathi, schöner Vibrato in deiner Stimme. Wer hat hier Vibrato gesagt? Hast du Vibrato gesagt?
Du hast Vibrato, heißt es doch. Sorry. Schöner Vibrato in deiner
Schöner
Stimme.
Schöner Vibrato, sag mal, hast du Mäusken, wa?
Gut.
Wir sind in der kalten Jahreszeit und was ja für mich... Ich bin im Saarland groß geworden und das ist ja, wie vielleicht einige wissen, gewissermaßen eine Karnevalshochburg. Dort heißt das aber nicht Karneval, sondern Fasend, also angelehnt an die Fasenacht, wie das auch in Mainz zum Beispiel heißt. Und ich bin ein alter Fasebotz und dann ist immer so die fünfte Jahreszeit so mein Lichtblick gewesen vor Corona, wenn es darum geht, den Winter irgendwie gut rumzukriegen, was so die Endorphine angeht, war. Und deswegen...
Du sprichst ganz schön viel Kölsch, statt
Kölsch.
Du gerne
Fasend. Ich kann auch mehr Platzschwätze.
Ja, für unsere
Saarländer. Und deswegen Guilty Pleasure.
Sorry, ich lasse dich in Ruhe.
Bisschen längere Einführung. Heute Guilty Pleasure Karneval, Kathi. Go.
Guilty Pleasure Karneval. Mein Guilty Pleasure ist eher so ein Gefühl an Karneval.
Auch okay.
Also ich mag, man steht so morgens auf und man weiß schon, man kann den Tag mit einem Mettbrötchen und einem Sekt starten. Und mein, doch, ich habe ein Guilty Pleasure.
Das war auch mein Guilty Pleasure.
Das ist dein Guilty Pleasure?
Ja, nur, dass es halt an Karneval nicht guilty ist.
Genau.
Nur wenn man halt davor oder danach mit genügend Abstand denkt man so, oh.
Aber die Mischung der Gerüche aus Mett mit Sekt, so Lippenstift von alten Frauen und so Dosenglitzer, der schon seit 400 Jahren
weiß genau, wonach das riecht.
In der Schminkkiste liegt und diese Theater-Karnevalsschminke inklusive diesem Schwamm, wo schon 400 Milliarden Trillionen Bakterien drin gammeln, setzt das Spirit auf so Karneval, ne?
Nice.
Und das finde ich richtig, diese Geruchsexplosion, das ist ja aber halt, macht mich ganz verrückt. Da könnte ich dir ein Kirsch aus jedem und eine Bützje geben.
Leute,
was
ist hier los neben mir? Ich habe hier was getriggert.
Wenn die fünfte Saison beginnt, da werde ich zum Narren.
Du musst in die Büt, wa?
Ja, in die Büt? Was ist das?
Die Büt? Du musst in die Büt?
Wie, ich muss
eine Büttenrede halten. Wie heißt das denn hier?
Eine Büttenrede?
Ja.
Ja.
Musst in die Büt.
Jetzt. Kannst du eine Büttenrede halten?
Nee.
Sag mal, bei uns in Aachen, wenn jemand eine Büttenrede hält, dann macht's halt danach.
Ach so, ja.
Aber bei euch, wenn ein schlechter Witz kommt, was macht man dann?
Au, 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 au. Ei, 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 ei. Und so weiter.
Was ist denn dein Guilty Pleasure an Karneval?
Ich wollte auch eben dieses Gefühl sagen, wobei das an Karneval an sich ja nicht guilty ist. Ja, also bewusst jetzt mit Sachen, die ich an Karneval selber nicht guilty finde, aber die, oder an Fasernacht für alle Leute aus Mainz, die zuhören. Nee, ich mag das so, den ganzen Tag durchzufeiern, auch wenn man am nächsten Tag das meistens bereut. Aber es gibt so wenig Gelegenheiten im Jahr, wo man mal wirklich einen ganzen Tag Zeit hat und die Leute gut genug drauf sind, dass man mal einen Tag lang die Jute Jott sein lassen kann. War das
also
authentisch?
Dein Guilty Pleasure ist feiern.
Nee, also so, man steht ja dann in der Regel morgens schon früh auf, einigermaßen, fängt dann schon an zu feiern eigentlich und dann zieht sich das so vielleicht bis zum nächsten Morgen durch, wenn man
Alter,
durchhält.
Ich habe das nie geschafft. Ich kann es einfach nicht. Ich konnte es noch nie verstehen, wie man morgens um 8, noch nicht mal wegen dem Alkoholkonsum, ich habe es nicht hinbekommen.
Tja, Leute. Dieses Jahr fahren Kathi und ich wahrscheinlich ins schöne Mainz, zumindest für 1-2 Tage. Und da jebet ein Tag, da wer wird so, eventuell. Und da schauen wir mal, was Katrin Karnevalskönigin, die hier eben den 56-jährigen Herbert aus...
Ich buche mir auf jeden Fall ein Hotel, dass ich auf niemanden angewiesen bin. Das kann ich natürlich mit meinem ganzen Geld vom Podcast. Vielleicht ein guter Einwand. Wir haben natürlich nicht viel Geld vom Podcast. Wir wollen euch aber auch nicht anbetteln. Wir machen es jetzt aber trotzdem. Und zwar wir machen das so, ja, wir sind ja immer ganz transparent mit euch. Wir sind auch ganz transparent mit euch. Jeden Januar müssen wir 144 Euro bezahlen an unseren Host. Und wer Lust hat, mir mein Luxushotel an Karneval zu finanzieren, der kann und unseren Podcast gut findet, der kann uns gerne eine kleine Kaffeespende auf Ko-fi hinterlassen. Das findet ihr in unserem Link-Profil. Wir lassen es drin, aber es war schon sehr gebettelt, ne?
Du hast jetzt gebettelt.
Ich habe jetzt richtig gebettelt.
Wir haben uns nicht gebettelt, sondern Kathi hat gebettelt.
Ich habe gebettelt. 144 Euro ist viel Geld dafür, dass ich hier...
Hast du nicht schon letztes Jahr, wolltest du nicht wechseln?
Ich wollte wechseln, aber ich habe es verpeilt, Leute. Also bitte...
Es gibt Kathi Geld für ihre Verpeiltheit. Bitte, so funktioniert die Welt.
Bitte ladet mich auf einen Kaffee auf Ko-fi ein, bitte. Ich mache auch weiter, auch wenn ihr mir nichts gibt. Aber also, 1 Euro wäre nett.
Aber oft hat man ja auch Vorteile, wenn man ein bisschen Geld bezahlt. Also man muss ja auch sagen, dass dein Podcast-Host sehr unkompliziert ist und das immer gut funktioniert alles.
Das stimmt. Props gehen raus an Podigy. Ich wechsle natürlich nicht.
Wir haben mit der Band gewechselt tatsächlich.
Okay. Werbung für deine Band, Raffi, mal ja. in diesem Podcast.
Raphael, wir gerade am Betteln sind für Aufmerksamkeit.
Ja, ja, komm, jetzt machen wir die, lassen wir die Attention Slugs, sage ich extra. Ich sage nicht Slugs, da möchte ich mich gegen wehren.
Okay. Ich habe eine Schnecke nachgemacht.
Raffi spielt Bass bei @ppdfunk auf Instagram. Alle meinen,
Power Paradise Delight, Leute, heißt
Power
die Band.
Er heißt ppdfunk auf Instagram.
Ja, weil wir Funk spielen und die Abkürzung für Power Paradise Delight PPD ist.
Beschreib mal deine Band in 3 Worten.
Power Paradise Delight.
Ja, okay.
Jesus.
Dann haben wir ja Freitag noch was vor, ne? Mit unseren süßen
Leute,
Ofenkäse-Mäuschens.
Sagt uns mal, was ihr von dem Fall heute haltet.
Ignorierst du jetzt, was ich zu Freitag sagen wollte?
Ja, wir können uns in dem
Livestream
auf Instagram sagen, was ihr von dem Fall haltet.
Ja, also,
dürftet mich roasten, so viel ihr möchtet.
Genau.
Ich stehe da drüber.
Also, wir machen morgen, wenn ihr diese Folge hört, ist das ja schon morgen, am Freitag in 3 Tagen einen Livestream mit euch. Wir fangen ab 7:30 an. Was haben wir den Leuten zu bieten in diesem Livestream? Es gibt
Ofenkäse, obviously. Es gibt eine Cocktail-Demonstration von mir, zu der ich gezwungen werde. Ihr werdet den heimlichen Star unseres Podcasts kennenlernen, nämlich Hans, für die findigen Instagrammer unter euch. Ihr wisst, wer gemeint ist. Es gibt viele Fragen und noch weniger Antworten. Habe ich was vergessen?
Ja, und ihr seht die Stars dieses Podcasts.
Ach so, und ihr seht natürlich uns, ja.
Und ihr seht endlich mal Raffi live. Der zeigt sich ja nie. Das ist also so wie die Sonnenfinsternis.
Ein Gespenst.
Der zeigt sich nur alle 20 Jahre. Gut, wir hören jetzt auf, Kirsch zu reden. Letzte Folge Narcos jetzt gleich, Patron. Wir müssen los. Und wir sagen nur noch
Tschüss.